Aber was ich noch erzählen wollte, meine Nichte kämpft sich ja ganz schön das Studium. Semesterbeitrag, Laptop, Bücher, Software, Handy, Internet. Ey, so ein Master ist echt teuer.
Ach, sag ihr, sie kann sich das zurückholen.
Ja, du meinst von der Steuer absetzen, ne? Aber sie verdient ja nicht.
Egal, Zauberwort Verlustvortrag. Macht sie ganz einfach mit Wieso Steuer. Und wenn sie dann arbeitet, heißt es Katsching.
Das geht?
Safe, Wieso Steuer.
Hol dir dein Geld zurück.
Jetzt kostenlos ausprobieren.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste.
Es ist Halbzeit bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano Cortina, zumindest was das Skispringen angeht. Und damit ist es höchste Zeit für unsere erste Sonderfolge hier in der Flugshow. Und die bestreiten wir in identischer Besetzung wie unsere kleine Vorschau. Das heißt, neben mir, Luis Holoch, ist auch heute wieder mit dabei unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo lieber Luis, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auf diese heutige Sendung gefreut habe. Also wirklich, weil es war ja schon so viel dabei und am liebsten hätte ich schon gleich nach dem Frauenwettkampf mit dir eine Sendung aufgenommen. Aber ich weiß ja auch, was das an Vorbereitungszeit kostet und dass du ja gerade auch anderweitig sehr viel zu tun hast. Aber ja, es hat bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht und es waren, fand ich, so viele positive Überraschungen, nationenübergreifend dabei. Auch viele Sachen, ja, die wir vielleicht heute noch ein bisschen erklären können, warum vielleicht manche Sprünge gut funktioniert haben, warum manche Sprünge nicht so gut funktioniert haben und ja, an Spannung kaum zu überbieten.
Da kann ich mich dir nur anschließen und ich bin sehr froh, dass ich dich heute mit dabei habe, weil ich bin ehrlich schon ein bisschen übermannt von dem, was bei diesen Spielen alles so passiert. Ihr wisst es ja, ich bin für die offizielle Homepage der Olympischen Spiele tätig und wie es das Schicksal halt so will, begleite ich nicht nur das Skispringen, sondern ja logischerweise alle olympischen Sportarten und kann die Wettkämpfe nicht so konzentriert verfolgen, wie ich das normalerweise tue. Bin aber total bei dir und würde als erste Arbeitshypothese mal aufstellen, dass der Sport einer der Gewinner ist dieser ersten drei Wettkämpfe, die wir auf der Normalschanze gesehen haben. Mir haben die Wettkämpfe extrem gut gefallen, weil ich finde, ja, über das Thema Bedingungen mussten wir nicht sprechen. Wir mussten auch nicht über irgendwelche Materialgeschichten sprechen, sondern wir sprechen in dieser Folge ausschließlich darüber, wer sportliche Leistungen gebracht hat. Und so stellt man sich ein Großereignis ja idealerweise vor.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass es auch keine Glücksnummer war von irgendjemandem, sondern wirklich, wie du schon gesagt hast, einfach die Leistung gezählt hat. Klar, der eine oder die andere hat ein bisschen mehr Rückenwind und unser Glücksritter, Nikai Doreen, hatte mal wieder den Aufwind gepachtet. Aber sei es drum, im Großen und Ganzen waren es trotzdem sehr, sehr faire Bedingungen. Und sie gingen ja auch sehr schnell über die Bühne, die Wettkämpfe. Also es waren ja keine großen Verzögerungen, genau wie sie die Startzeit vorausgesagt haben, auch im zweiten Durchgang. Das war ja wirklich immer eine Punktlandung. Und ja, ohne dass aber jetzt jemand vielleicht zu früh vom Balken runtergejagt worden ist, wo die Bedingungen nicht gepasst hätten.
Also für die Jury war es wahrscheinlich so einfach wie schon lange nicht mehr, die Wettkämpfe zu steuern, nachdem wir in den letzten Wochen ja auch gerne mal über irgendwelche Windlotterien oder so geregelt haben. Und das, was du angesprochen hast mit den Startzeiten, das ist auch meinem neuen Lieblings-Insta-User, dem Rhabarber-Klaus, aufgefallen, der ja geschrieben hat, dass es ihm so vorkommt, als ob man die Springerinnen und Springer da geradezu runterschießt. Man hat kaum Zeit, sich was anzusehen, wer springt oder welcher Platz es war. Und es hängt eben mit diesem dichten Olympia-Zeitplan zusammen. Das Programm wird ja weit im Voraus konzipiert und der Olympiatag, manchmal wünschte sich, er hätte mehr als 24 Stunden, ist eben so durchgetaktet, dass man da gar nicht groß Zeit hat, da irgendwie auszuweichen. Im Sinne der sportlichen Fairness wäre es natürlich schön, wenn man das irgendwie hätte, aber das hat es ja jetzt zum Glück, wie eingangs schon erwähnt, nicht gebraucht. Deswegen, in dem Sinne passte das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir steigen mit dem ersten Wettkampf ein in chronologischer Reihenfolge und das war gleich am ersten Wettkampftag, nämlich das Normalschanzen-Einzel der Frauen. Im Vorfeld hat es so geheißen, ach Mensch, Eigentlich ist das ja schon entschieden. Man kann dieser einen Springerin aus Slowenien, die diese Saison alles wegdominiert hat, die Medaille eigentlich schon umhängen. Tja, und dann kam Anna Odine Ström und hat sich zur Olympiasiegerin gekrönt vor Nika Prioz und Nozomi Maruyama. Gerade zwischen den ersten beiden war es enorm knapp, nur 1,1 Punkte, die knappste Einzelentscheidung bei Olympia bei den Frauen jemals. Aber ich denke, Uli, auf den gemeinsamen Nenner kommen wir. Anna Odine Ström hat sich diesen Titel auf jeden Fall verdient.
Ja, sie war an dem Tag die Beste. Sie hat sich am besten auf die Schanze eingelassen, wo ich auch sagen muss, ich kannte die Schanze ja nur vor dem Umbau und habe ja jetzt die ersten Bilder mal so richtig gesehen. Sie haben sich irgendwie keinen Gefallen getan mit der Schanze. Und du musst schon verdammt gut Skispringen. Und was natürlich auch Nika Preuz wirklich ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, im ersten Durchgang ihre Haltungsnoten. Sie hat ja eh schon manchmal so einen kleinen Wackler, aber da kam es eben noch ein bisschen mehr zu tragen, dass der Sprung vielleicht auch nicht ganz so flüssig lief. Sie kam ein bisschen hinten rein und kriegt 49,5 Punkte. Bekommt sie ihre Haltungsnoten 52er, ist sie wiederum die Olympiasiegerin. Also sieht man, wie knapp das dann auch war. Und ja, was mir aufgefallen ist, und ich glaube, das war auch ein bisschen der, ja, dieser große Bonus für Anna Odine Ström. Erstmal, dass sie überhaupt nicht so unbedingt dazu gezählt hat, dass sie Gold gewinnt. Und guck mal auf die Speed. Sie ist fast 1 km/h schneller gefahren als viele andere Teilnehmerinnen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich die Bilder sehe, oder müsste man mal auch Nika Preuz fragen, die Spur kommt mir ein bisschen breit vor. Also Nika Preuz sitzt nicht so sauber, sie ist ja eher auch eine kleinere Springerin, so ein bisschen auch die Knie nach innen, nach hin. Und die Anna Odine Ström ist ja doch ein bisschen größer und sie ist auch leicht, aber vom Körperbau einfach anders. Und ich glaube, das kam mir sehr gelegen. Also irgendwie finde ich die Anlaufspuren, das hat man auf einzelnen Schanzen, wo dann ein bisschen breiter die Spur angebracht ist, obwohl das ja auch alles im Normbereich ist. Und ich glaube, das war ihr großer Bonus an dem Tag. Und Nika wirkte eben nicht ganz so locker, muss ich auch sagen. Und sie war ja auch Fahnenträgerin den Tag vorher. So ein Abend ist eben auch lang. Ich hatte sie ja schon mal privat auch geschrieben, ob das so die beste Idee war, auch wenn es eine große Ehre ist. Schwierig. Und wir haben ja auch gesehen, wie enttäuscht Nika natürlich erstmal nach dem Wettkampf dann war.
Ja, absolut. Ja, interessant, dass ausgerechnet das slowenische Spurfabrikat ja da offenbar nicht so zu Pass gekommen ist. Aber solche Eigenheiten soll es ja geben. Dafür ist es ja wirklich noch knapp geworden. Also so vom Auftreten her hätte ich sogar fast gedacht, Ström gewinnt das vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher als jetzt diese 1,1 Punkte. Das ist ja wirklich nichts. Aber in dem Sinne ja bemerkenswert, weil sie ja das Training vorher eine der Sessions ausgelassen hatte, weil sie ja offenbar einen Infekt hatte und gar nicht so gut beieinander war. Aber davon war ja jetzt in den Wettkampftagen mal gar nichts zu merken. Also in dem Sinne wirklich sehr bemerkenswert, was ihr da so gelungen ist. Ich hatte es ja in der letzten Folge gesagt, ach irgendwie, also über die spricht keiner, aber sie hat es ja schon drauf gehabt, in den Großereignissen irgendwie da zu sein. Also wenn man sich ihre Autogrammkarte anguckt, diese vielen WM-Medaillen, die sie auch schon gewonnen hat, also in dem Sinne kam es nicht so ganz aus dem Nichts, muss man schon sagen.
Ja, ich meine, wir haben ja das beste Beispiel in unseren eigenen Reihen gehabt mit Carina Vogt. Großereignis, Gold, Großereignis, Gold. Und davor auch eher nicht so viel Weltcupsiege zumindest ersprungen.
Ja.
Es gibt einfach solche Athletinnen, die dann an dem Tag funktionieren. Und vielleicht ist es sogar manchmal besser, wenn man nicht zum engeren Favoritenkreis zählt. Und das hat sich ja jetzt auch schon ein bisschen durchgezogen bei den Olympischen Spielen. Insgesamt muss ich sagen, die Norwegerin, also was die da hingelegt haben an dem Tag, alle unter die besten 12 gebracht, 3 unter die besten 6, also Chapeau, die werden trauern, dass es kein Teamspringen für sie gibt. Weil sie hätten
Ja.
sich es wirklich alle verdient, so wie sie da aufgetreten sind in der Form. Klar, was ich auch sagen muss, unglückliche Vierter, Lisa Eder, tat schon auch irgendwie ein bisschen weh, das zu sehen, aber wen hättest du dann da vorne nicht sehen wollen? Das ist schwierig. Ich glaube, der Druck, den Lisa dann empfunden hatte nach dem Training, glaube ich, war vielleicht auch ein bisschen zu viel, wo sie gemerkt hat, Mensch, sie kann sogar vielleicht um Gold mitspringen. Hat dann gerade auch im ersten nicht so funktioniert, wo ich auch noch sagen muss, wir haben ja nicht viel schlechte Bedingungen gehabt, aber ich muss wirklich sagen, gerade auch Lisa Eder, Nika Preuz und auch unsere Japanerin Nozomi Maruyama hatten doch gerade im ersten Durchgang wesentlich schlechteren Rücken oder mehr Rückenwind vielleicht wie eine Anna Odine Ström. Da war auch vielleicht ein bisschen das Glück auch noch ein bisschen mehr bei der Norwegerin an dem Tag dabei.
Ja, hat es ja immer wieder so gegeben, so Phasen, wo es mal ein bisschen besser und ein bisschen schlechter war. Heute bei den nordischen Kombinierern auch. Da gab es dann am Ende des Durchgangs auch Springer, die sogar Aufwind hatten in der Summe, was in diesen Tagen in Predazzo bislang sehr, sehr selten war. Aber ja, nochmals sei es gesagt, über die Bedingungen müssen wir zum Glück in Summe nicht sprechen. Auch nicht, wenn wir uns über das Abschneiden des deutschen Teams unterhalten. Jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite, ja, eine Medaille wäre schon schön gewesen, aber also ich empfinde es zumindest so, das Ergebnis passt ja auch zum Saisonverlauf. An einem guten Tag ist einer aufs Podest gesprungen. Ansonsten waren die Wettkämpfe und die Ergebnisse genauso, wie es jetzt aussieht, mit 2 unter den besten 10, Selina Freitag auf der 7, Agnes Reisch auf der 9, Katar Schmid auf der 16. Ja, und der einzige Ausfall in dem Sinne, Juliane Seifert, nicht im zweiten Durchgang, aber da haben wir im Vorfeld schon gemutmaßt, das ist auch nicht unbedingt so ihre Chance. Aber wenn man es jetzt allein für sich betrachtet, finde ich, das deutsche Ergebnis passt zum Saisonverlauf.
Im Großen und Ganzen schon, obwohl ich schon gedacht habe, weil Selina ist schon auch eigentlich, wenn ich gesehen habe, wie sie letztes Jahr zur WM aufgetreten ist, schon auch ein krasser Wettkampftyp geworden. Und ich dachte auch, großes Ereignis, sie hat ja letztes Jahr auch was gewonnen bei der WM. Ich habe ihr doch irgendwie mehr zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie, glaube ich, kam sie von Anfang an, hat sich nicht so richtig wohlgefühlt auf der Schanze. Und die Schanze ist wirklich schon sehr eigen. Es ist nicht so eine Normalschanze, sage ich mal, wie vielleicht wir das in vielen Kalender. Ja, in dem Kalender sehen. Agnes Reisch hat mir im Training auch eigentlich sehr gut gefallen. Sie ist ja oft Platz 4, Platz 3, also im Training gewesen. Aber vielleicht ist es dann doch die Aufregung einfach zu groß geworden, was ihr ja auch keiner verübeln kann. Und klar hätte man vielleicht nach Agnes Reisch vor 3 Jahren gesagt, ey, du warst bei Olympischen Spielen Neunte. Ich glaube, das hätte sie mit Kusshand unterschrieben. Aber klar hat sie jetzt ganz andere Ansprüche, vor allem nach dem Training. Und ich weiß auch nicht so richtig, was jetzt, also ich muss ja sagen, ich glaube auch Katar, ja, das Ergebnis ist auf jeden Fall das, was die Saison widerspiegelt. Jule haben wir auch schon gesagt, da fehlt einfach die Kraft, der Absprung. Aber so richtig bei Selina und Agnes, warum das jetzt so ein bisschen geklemmt hat, wir kommen ja nachher auch noch aufs Mixteam, vielleicht haben sie sich selber zu sehr unter Druck gesetzt, obwohl ich denke, die beiden haben noch Außenseiterchancen auf der Großen.
Also ich würde in die Rechnung noch mit einbeziehen, weil du ja auch gerade den Vergleich zur letzten Saison gezogen hast oder zur Weltmeisterschaft, wo Selina Freitag ja in beiden Einzelwettbewerben Silber gewonnen hat. Du siehst halt auch, dass das Feld in Summe nochmal dichter geworden ist. Dass du, selbst wenn, also wenn du deine Topsprünge machst, reicht es gerade so aufs Podium, wenn aber nicht, dann bist du halt weiter hinten dran, als du es letzte Saison noch warst. Also so gesehen ist das auch ein Zeugnis dafür, in welche Richtung sich das Frauenskispringen weiterhin entwickelt. Auch dass zum Beispiel eine Abigail Strait, die wir zwar in der Vorschau gar nicht mal richtig so erwähnt hatten, aber ja auch eine Top-5-Springerin ist in dieser Saison, dass die nicht über den 11. Platz hinauskommt, am Ende auch todtraurig ist, gehört halt auch mit dazu. Auf der umgekehrten Seite hast du dann, wie ich finde, eine der größten Überraschungen der Skisprungwettbewerbe bisher bei Milano Cortina, den 10. Platz von Anna Twardosch. Also wer den vorher hat kommen sehen, der wäre jetzt eine gute Stange reicher geworden damit.
Ja, ich habe dir ja auch gleich nach dem Wettkampf geschrieben. Das war mehr als nur ein Achtungserfolg. Und wenn wir auch die ganze Geschichte vom Frauenskispringen, also besonders Frauenskispringen Polmer betrachten, und wir wissen das ja beide sehr gut, dass da jahrelang gar nichts ging, dass sie es eigentlich verpasst haben und eigentlich erst so richtig aufgewacht sind, wo es auf einmal hieß, ey, im Mix kann ich jetzt auch um Medaillen springen. 2013, da war noch gar nichts zu sehen von irgendeiner polnischen Springerin. Und so richtig, richtig aufgewacht sind sie, glaube ich, aber auch erst seitdem es noch um olympische Medaillen geht. Und da haben sie jetzt, dass sie das überhaupt so schnell aufholen, ist bestimmt auch ein Ausnahmetalent. Ich glaube, damit hätte keiner gerechnet. Und dann noch auf so einer, muss ich wirklich, denke ich, also man müsste nochmal die Springerin fragen, aber auf einer wirklich schwierigen Schanze. Man hat es auch bei den Männern gesehen. Sobald ein kleiner Fehler sich einschlich, kommt man nicht mehr nach unten. Und das hat man auch bei Selina gesehen. Die hingen immer so ein bisschen hinter dem Ski und so sind auch ihre Haltungsnoten gewesen, obwohl ja Selina eine richtig gute Telemark, eine Landerin kann ich jetzt nicht sagen, aber ja,
Ja.
also Haltungsnoten eigentlich immer gute bekommt.
Ja, also ich finde die, also ich finde den die Personalie Anna Tvardosch, das ist eigentlich ist das fast eine eigene Podcast-Folge wert, weil man darf nicht vergessen, dass die vor 4 Jahren sind es dann jetzt dann bald ja im Prinzip dem Sommer nach Olympia in Beijing ja vom Verband ausgemustert wurde, weil sie damals diese selten, ich sag's jetzt mal ganz provokant, dämliche Regel eingeführt haben, dass du keine Verbandsförderung mehr bekommst, sobald du ein BMI mehr als 21 hast. Und den hatte sie zu dem Zeitpunkt halt nicht, weil es ja da auch einfach mental nicht gut ging, sie zwischenzeitlich mit Bulimie zu kämpfen hatte. Das heißt, die Springerin, die vom Verband eigentlich ja rausgeschmissen wurde, kann man so formulieren, hat sich jetzt zu so einer Persönlichkeit entwickelt, die bei Olympia unter die besten 10 springt. Und sie alleine hat mehr für das polnische Frauenskispringen getan als der ganze Verband. Das muss man wirklich mal an der Stelle mal so herausheben. Jetzt gerade auch in dem Kontext, was ja nach dem Mixteam noch passiert ist, wo es ja wirklich ja, zu einer ganz üblen Social-Media-Welle gegen ihre Teamkollegin Paula Bertoska gekommen ist, die sich jetzt auch psychologische Hilfe nehmen musste, weil sie da wirklich aufs Übelste angegangen wurde nach ihrer Leistung. Da muss man wirklich ein Auge drauf haben, was das Thema angeht. Aber wie gesagt, also für Anna und für das polnische Frauenskispringen, sofern man das als Ganzes so bezeichnen möchte, war das wirklich ein tolles Erfolgserlebnis auf jeden Fall.
Ja, das habe ich ja schon zum Eingang gesagt. Es gab wirklich in den drei Wettbewerben im Skispringen so viele extrem positive Sachen, auch persönliche Sachen, die jetzt vielleicht auch nicht in den Top 20 sind, aber die einfach persönlich so gute Wettkämpfe abgeliefert haben. Auch für viele Verbände ist vielleicht ein Weckruf war. Wir kommen ja auch noch zu den anderen. Ja, ist einfach schön zu sehen. Und ich hoffe wirklich auch, dass es dann in vielen Verbänden einfach endlich mal ein wirklicher Weckruf ist und man mal daran bleibt und nicht gleich wieder sagt, wenn es mal nicht so läuft. Oder gleich wieder dann erwartet, jetzt war sie Zehnte, also muss nächstes Jahr oder in 2 Jahren bei der WM eine Medaille erspringen, so ungefähr. Und da hoffe ich, dass nicht wieder dieser Fehler passiert. Und weil wir vorhin auch noch mal gesagt haben, die Norwegerin, wenn es hieß, die Heidi, die wäre in jedem anderen Team, im Mixteam mit aufgestellt werden, sie hätte jetzt vielleicht genauso die Medaille haben können wie ihre anderen zwei Teammitgliederinnen. Also ja. Genau, und wer mich auch positiv überrascht hat, und das sehen wir auch dann, wenn man nachher noch auf Mixteam kommt, die Nika Wodan, wie die sich gesteigert hat jetzt auch von Sprung zu Sprung, das war auch Wahnsinn und das war auch der Grundstein, dass sie ihre Form rechtzeitig, also ihre Form richtig, richtig gut gefunden hat und stabil gesprungen ist.
Ja, auch da wieder das Ding, sie kann halt auch Großereignisse, also es war ja in Beijing vor 4 Jahren auch schon nicht anders und ja, die haben die Sloweninnen und Slowenen auch gebraucht, aber dazu, wie gesagt, kommen wir gleich noch. Ansonsten, ja, den vierten Platz von Lisa Eder hattest du schon erwähnt aus österreichischer Sicht, ganz kurz dazu noch. Bei Julia Mühlbacher war das Einzel so ein bisschen ein Vorbote für das, was im Mixteam passiert ist, würde ich mal so leicht sagen. Aber wir müssen natürlich auch noch sehr lobend hervorheben, dass Lisa Hirner es nicht nur ins Finale geschafft hat, sondern sich dort sogar noch von Platz 30 auf Platz 24 verbessern konnte, die ja eigentlich nordische Kombiniererin ist. Und mit Megan Watzak, die ja auch hier schon zu Gast war, war ja auch noch eine vierte Österreicherin dabei, die ist 35. geworden. Jetzt hat auch Wien eine Skispringerin zu Olympia gebracht. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Side-Fact, was das angeht.
Und man muss ja auch nochmal sagen, wenn wir wissen, wie das Team Österreich eigentlich in den Winter gestartet ist mit den Personalien, ich glaube, es hätte keiner gedacht, dass vielleicht da wirklich eine ernsthaft um Gold mitspringt. Also man hat es gehofft, dass dieser Eder es irgendwie schafft, den Druck standzuhalten und irgendwie die Nation trägt der Frauen. Aber wenn wir wissen, wer ausfällt und wer aufgehört hat, ist es, denke ich, schon, ja, also ich glaube, mehr hätte man von den Österreichern gar nicht erwarten können in der Saison, muss man auch mal ehrlich sagen.
Ja, würde ich in Summe auf jeden Fall mitgehen. Gut, dann würde ich sagen, lass uns auf den Wettkampf schauen, der am Montag stattgefunden hat und der natürlich aus deutscher Sicht höchst erfreulich zu Ende gegangen ist, nämlich mit Olympiasieger Philipp Raimund. Auch zwei Tage danach klingt das fast noch so ein bisschen surreal. Und das sage ich als derjenige, der ihn auf Gold getippt hat, wohlgemerkt. Und auch Platz 2 und 3 hätte man vorher sicherlich nicht so vorhersehen können. Das ist nämlich Silbermedaillengewinner Kacper Tomaszczak aus Polen geworden. Und zum allerersten Mal in der olympischen Geschichte werden zwei Medaillen einer Farbe vergeben, nämlich mit Bronze. Unser Freund und Kupferstecher Nikaido Ren, unser Glücksritter, wie du ihn so schön getauft hast. Und das hat besonders unseren Schweizer Freund natürlich gefreut, seinen ehemaliger Teamkollege Gregor de Schwanden. Sie gewinnen punktgleich Olympia-Bronze. Auch da muss man wieder sagen, wer dieses Podest getippt hätte, der hätte verdammt viel Geld gewinnen können, weil, also, selbst nach dem Training hätte man gesagt, ja gut, Raimund vielleicht irgendwie aufs Podium, aber also die anderen drei, muss ich ja jetzt sagen, also, hätte ich da jetzt persönlich nicht so erwartet.
Ich hätte das vollkommen so erwartet.
Nein, klar.
Also ich muss auch sagen, also erstmal herzlichen Glückwunsch an Hille, wie er so schön genannt wird. Also ja, wenn wir wissen, wo er vor 2 Jahren noch war und letztes Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch geschafft hat, weil er auch mittel nach der Tournee, das hatten wir ja im Podcast auch, dass er sich so übermäßig freut, obwohl er bei der Tournee nur den Platz belegt hat, wo wir ja auch gleich beide in Schutz genommen haben damals, den Philipp und Felix Hoffmann. Man muss mal gucken, wo die zwei herkommen, und jetzt ist er Olympiasieger und hat ja auch noch keinen Weltcupsieg. Und den Druck standzuhalten, gerade auch nach dem ersten Durchgang, großen Respekt, also herzlichen Glückwunsch. Und man muss ja fast noch auch den Wellington Bobert nennen. Ich habe dich ja in Ruhe gelassen, aber ich habe nach dem ersten Durchgang so gedacht, bitte lass zwei Bronze mit einem Gewinner geben, weil wen. Und da habe ich eher noch eigentlich, dass der Renika Ido vielleicht es nicht schafft. Nicht, weil ich es ihm nicht gönne, weil ich denke, Mensch, der hat schon was gewonnen und der gewinnt auch noch auf der großen was oder mit einem Mixteam oder Superteam. Aber gerade bei Gregor de Schwanden, auch bei Kacper Tomaszczak und auch beim Wallentown wusstest du, das ist den ihr Tag. Die gewinnen vielleicht, wenn es dumm läuft, nie wieder was, weil sie auch einfach kein Team haben. Also kein Mixteam, selbst Superteam schon sehr schwierig. Und dann gibt es wirklich zwei Bronzemedaillengewinner und ja, unglaublich. Und Gregor de Schwanden auch, wenn wir wissen, wie lange er schon dabei ist. Und jetzt hat er wirklich eine Einzelmedaille bei Olympischen Spielen. Ich glaube, das hätte ihm keiner zugetraut. Also zumindest noch nicht auf der Normalschanze. Nicht nach dieser Saison, vielleicht letzte Saison, wo er immer mit vorne dabei war. Und dann noch so ein großer Skispringer, der eigentlich die weitesten Sprünge zeigt an dem Tag. Und Telemark war ein bisschen kantig, aber sie haben es nicht ganz so streng bestraft. Also, dass er Dritter wird, es wäre wirklich bitter gewesen, wenn da zum Beispiel, ich sag mal, auch ein Embacher macht ja 2 Sprünge oder setzt ja den ersten einfach ordentlich, dann ist er nämlich Zweiter, muss man auch mal ehrlich sagen, weil der hat ja so schlechte Haltungsnoten bekommen im ersten Durchgang, dann sind die 2 vom Podest. Und manchmal soll es eben so sein und Durchhaltevermögen, und ja, ich kann sehr gut mit dem Podest leben.
Und ich für mich die witzigste Anekdote ganz nebenbei eigentlich war ja, dass Gregor de Schwanden 0,0 mit irgendwas gerechnet hatte. Er hatte nicht mal die richtigen Klamotten für die Siegerehrung dabei. Das musste er sich von Teamkollegen dann ausleihen, weil es da offensichtlich so eine Uniform gibt, die da es da zu tragen gibt. Hat er dann im Schweizer Fernsehen verraten, dass er sagt, ja, der hat die Sachen einfach im Hotel gelassen, weil er sich nichts von dem Wettkampf erwartet hat. Und am Ende hat er Bronze in der Hand. Also überragende Geschichte auch von ihm.
Aber das ist auch, wo du dann vielleicht lockerer bist, weil es gibt andere, die haben sich bestimmt was errechnet. Klar, das sagt man ja nicht so offen, aber man kann ja selber sehen und man weiß ja, was man drauf hat. Und ich glaube auch, der Stefan Embacher hat leider wieder Lehrgeld zahlen müssen, wie schon so Skiflug-Weltmeisterschaften, weil drauf gehabt, hätte er es gehabt. Wenn ich sehe, was ich ja schon gesagt habe, der wird mit 2 So-Sprüngen, gewinnt ja auf jeden Fall Silber. Und ja, aber auch einfach dann schlecht gelandet, oder weil die Schanze eben so eigen ist, sobald du ein bisschen hinterm Skier stehst oder oben Fehler hast, das schleppst du den ganzen Sprung mit und dann kommst du einfach nicht so sauber zur Landung. Und das haben wir ja wirklich bei ganz, ganz vielen auch Springern gesehen.
Aber isoliert betrachtet finde ich sein Ergebnis trotzdem herausragend, weil er ist nun mal bester Österreicher geworden und als einziger auch unter die besten 10 gesprungen. Jetzt kann man sagen, okay, bei Olympia zählen halt nur die Medaillen, aber auch da wieder das Thema, wo kommt er denn her? Der Bub ist letzte Saison seine erste Weltcup-Saison gesprungen mit dem JWM-Startplatz und hat jetzt erst eigentlich so richtig seinen Durchbruch geschafft. Dafür ist ein 7. Platz und das beste österreichische Ergebnis in diesem Wettbewerb und dann noch die Belohnung, dass er Schlussspringer im Mixteam ist, schon ein sehr, sehr gutes Zeugnis für ihn, finde ich.
Und weil du sagst, den Durchbruch jetzt erst geschafft, ich meine, er ist erst 20. Guck mal, Dom Preotz, wie lange
Ja.
er eigentlich gebraucht hat. Oder gerade im Skisprunglager der Männer Deutschen sieht man fast in den letzten Jahren alle eher so Spätzünder, in Anführungsstrichen, mit 26, 27 so ihre richtig großen Erfolge gehabt. Und man muss ja auch sagen, Stefan Emperer hätte auch sein können, vor 5 Wochen hätte man vielleicht auch noch gesagt, er fährt gar nicht zu den Olympischen Spielen, weil es eben andere in dem Team gibt, die überhaupt erstmal nominiert werden.
Grüß an Manuel Fettner, ja.
Ja, an den habe ich jetzt zum Beispiel gedacht, oder auch Ordner Maximilian war jetzt auch nicht weit weg. Also
Jonas
hätte auch
Schuster, ja.
gut sein können, er guckt zu Hause zu. Also klar, das wird ihn jetzt nicht trösten und ich glaube, das wird er auch erst richtig realisieren mit Abstand, wenn auch die Olympischen Spiele vorbei sind und es ist ja auch noch, wir haben ja noch Chance, Medaillen zu gewinnen. Und dann schätzt man ja sowas auch mehr, wenn es vielleicht mal wieder nicht so läuft. Das wollte ich auch vorhin noch zu Nika sagen. Dass sie enttäuscht war, kann ich schon verstehen, dass ja auch viele kritisiert haben, weil sie dann das Gold nicht gewonnen hat. Aber ich glaube, da ist auch enorm viel Druck in dem Moment abgefallen. Und
Ja,
sie wird
ja.
das auch irgendwann noch besser einordnen können, was sie da geschafft hatten. Eine Medaille gewinnt man nicht eben mal so bei Olympischen Spielen, weil es eben auch nur alle 4 Jahre ist.
Das nutze ich als perfekte Überleitung, um zur Frage von unserem österreichischen Kumpel Lugi zu kommen, der geschrieben hat zu Olympiasieger Philipp Raimund. Er gönnt ihm den Sieg, ein sehr toller Sportler und ein sehr verdienter Sieger. Ihn beschäftigt dennoch ein Gedanke, gerade weil es sein erster Sieg ist. Und jetzt zitiere ich mal, was er geschrieben hat. Ist es bei Olympia, nicht nur im Skispringen, wie er noch dazu schreibt, wenn man an den Start gehen darf, leichter zu gewinnen, weil viele zu Hause bleiben müssen wegen der Quoten? Oder überwiegt dann doch die mentale Schwierigkeit? Ist es Tag X, der eine Sprung, der passen muss, macht sicher was im Kopf und die besten Athletinnen und Athleten sind am Start. Es fehlen zwar Top-Weltcup-Springerinnen und Springer, aber nicht die allerbesten.
Also er hat ja schon viel richtig gesagt und viel selber sich auch erklärt. Aber jetzt sehen wir mal das beste Beispiel, Gregor Deschwanden, Valentin Robert. Wären andere Nationen vielleicht gar nicht an den Start gegangen, weil du sagst, die Besten sind dann oder es sind vielleicht nicht ganz so gute mit noch dabei. Aber man sieht, die können auch Medaillen gewinnen. Und es ist vielleicht schon ein bisschen einfacher, weil dann doch ein paar noch fehlen. Aber wie er auch so schön gesagt hat, die mentale Stärke zu wissen, okay, ich bin in guter Form, ich habe vielleicht jetzt einmal im Leben die Chance, eine Medaille zu gewinnen. Das ist ja das Besondere. Und wenn jeder auf dich einredet, hey, du kannst morgen Olympiasieger werden, und man guckt ja auch sich Trainingsergebnisse an, man ist ja nicht blöd, sage ich mal, was ich schon gesagt habe, man erhofft sich ja auch was. Und ich glaube, beim Philipp oder beim Hille, ich glaube, er lag ja selber lieber Hille, ist so viel Gutes zusammengekommen. Erstmal seine Form. Ich glaube, die Schanze war für ihn fast maßgeschneidert, dass er genau dieses Jahr diese Form hat. Es hätten ja auch letztes Jahr Olympische Spiele sein können oder nächstes Jahr, dann weißt du auch nicht, wie es aussieht. Das gehört ja immer dazu. Er ist vom ersten Trainingssprung, glaube ich, als einziger wirklich warm geworden mit der Schanze, hat auch jeden Trainingssprung sauber gesetzt, auch einer der wenigen. Und das gibt dir natürlich Selbstvertrauen. Und es hat einfach für ihn alles gepasst.
Und ich finde, das hat Domen Preotz, über den wir natürlich gleich auch noch sprechen, gestern noch hervorgehoben. Schaut euch den Vorsprung an, mit dem er das Ding gewonnen hat. Also allein dadurch besteht ja überhaupt kein Zweifel dran, wie verdient dieser Sieger ist. Und es wäre völlig wurscht gewesen, wer da noch ja, mit am Start gewesen wäre. Diesen Hille Raimund hättest du an dem Tag erstmal schlagen müssen. Und es hat genügend andere Kandidaten gegeben und es hat keiner geschafft. Und so gesehen kann man das auch für sich so stehen lassen, finde ich.
Und man muss ja sagen, er hat ja gefühlt schon die Hand an Gold gehabt. Und dann hauen gerade auch Kasper Dolmajic so einen Sprung raus auf 107 Meter. Also der hat ja selber gesagt, der Hille, er wusste, die gehen alle ab den Start. Er wusste, er muss jetzt wirklich weit springen. Das reicht nicht, nur ein 102-Meter-Sprung wie im ersten. Und das muss ich auch sagen, da sieht man auch, dass das nicht wirklich, also es ist schon eine Normalschanze, aber eher eine große Normalschanze. Das sieht man in den Punktabständen, weil bei den Männern ging es schon viel heißer her auf kleinen Schanzen. Da waren manchmal die besten 10 mit 4 Punkten Abstand so ungefähr. Aber selbst der zweite zum dritten hat ja 4 oder ja knapp 4 Punkte Vorsprung. Und selbst der fünfte hat auch wieder 3 Punkte. Das ist ja bei den Männern wirklich viel Abstand. Und ja, also da muss sich, glaube ich, auch keiner ärgern und sagen, Mensch, das war so knapp oder so. Ja, der Hiller hat einfach alles richtig gemacht und extrem den Druck standgehalten, weil das musst du wirklich erstmal dann so runterzaubern.
Ja. Ja, jetzt hinten raus ist es tatsächlich erstaunlich deutlich teilweise sogar geworden. Aber wenn wir uns an das Zwischenergebnis nach dem ersten Durchgang zurückerinnern, da lagen die Plätze 30 und es waren ja sogar zwei 30, also 31 Springer, die im Finaldurchgang dabei waren, lagen innerhalb von 13,1 Punkten. Also obwohl es so eine große Normalschanze war, war es zu dem Zeitpunkt dann schon eng. Aber du hast dann halt auch gemerkt, okay, bei dem und dem löst sich da was.
Oder das Denken fängt an.
Oder das Denken fängt an. Auf der einen Seite springen Leute befreiter auf der anderen Seite machen sich andere den Kopf und dann kommt da so ein Ergebnis bei raus. Also ja, Grüße an diejenigen, die meinten, ach, Normalschanze bei den Männern braucht kein Mensch. Also das war für mich die beste Werbung dafür, dass diese Disziplin bei den Großereignissen sowieso erhalten bleiben sollte. Aber wir haben es ja auch in Fallen beim Normalschanzenwettkampf gesehen, da passieren Dinge, die für gewisse Abwechslungen sorgen in einer Saison, die sonst gerne ja auch mal ein bisschen eintönig war. Und ich finde, das tut dem Sportart sehr, sehr gut.
An dem Wettkampf muss ich auch gleich denken mit Falun, muss ich auch gerade denken. Und es ist
Ja.
wirklich, ich muss jetzt nicht jedes Wochenende Normalschanze sein, aber ich finde es auch wirklich eine willkommene Abwechslung. Und Mixteam sagt man ja schon seit eh und je, das kann auch ruhig auf der Normalschanze bleiben. Letztes Jahr, also bei der WM,
Unbedingt,
war es ja auf
ja.
der Großschanze.
Das war eine totale
Aber
Anti-Werbung der Wettkampf, ja.
es ist so toll zu sehen und die Spannung auch bei den Männern, weil du wirklich ja alles noch passieren kann im zweiten Durchgang, was jetzt in dem vielleicht nicht so extrem war, aber trotzdem, man kann ganz anders mitfiebern. Und
Ja.
ich fand, muss ich wirklich sagen, ich habe aber auch nicht viel gelesen, auch von Dombrio, wie er das anerkannt hat. Das musste wirklich mal sagen, weil er hat ja auch selber gesagt, er rechnet gar nicht so auf der Kleinen. Was er sich wirklich erhofft hat, erträumt hat, errechnet hat, ist ja dahingestellt, aber ich finde, das hat ihn das also so extrem menschlich gemacht, gerade nach der Saison, auch was er vor dem Mixed-Wettbewerb gesagt hat, dass er eigentlich für seine kleine Schwester gut springen will und endlich die Schanze knacken will. Und er war ja anscheinend wirklich zufrieden mit dem sechsten Platz, weil er gesagt hat, für ihn ist die Großschanze, darauf will er hinaus. Und
Ja.
ich denke trotzdem, die Slowenen haben einen riesengroßen taktischen Fehler gemacht, besonders mit der Schanze. Und ich denke, also ich weiß jetzt nicht, ob ich da übertreibe, aber ich glaube, das sehen viele Nationen. Es ist fast eine goldene Regel. Das erste Training nehme ich mit beim Großereignis, weil du auch nie weißt, was beim zweiten, dritten Training passiert. Was ich dir ja schon in der Vorschau gesagt habe, ist Schneefall, Wind, fällt vielleicht das zweite Training komplett ins Wasser. Wir haben ja gesehen, auch Andrzej Leniszek, wie der sich dann auf die Schanze eingestellt hat. Den haben wirklich die zwei, drei Sprünge gefehlt, auch in Dombrio gestern. Das hast du auch schon im zweiten Sprung dann gesehen in dem Einzelnen. Er hat dann auf einmal gewusst, wie es geht, weil viele haben ja auf der Schanze neigen ja auch zu früh abzuspringen. Und ich denke mal, da sind sie vielleicht auch ein bisschen selber schuld, dass sie zumindest im Einzelnen noch nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich drauf hatten.
Ja, offensichtlich haben sie sich ein bisschen zu sicher gefühlt, nachdem sie, bevor die offiziellen Olympiatrainings losgegangen sind, da schon auf der Schanze gesprungen sind. Aber naja, hätten sie es nicht gemacht, wäre der Wettkampf vielleicht nicht so interessant verlaufen, wie wir es gesehen haben. Wer
Und
weiß das
vielleicht wäre auch
schon.
Mixed ganz anders ausgegangen. Das ist ja immer
Auch
so. Ich
das,
meine,
ja.
wir kommen ja gleich drauf, hat ja der Hille auch gesagt, das war eh, also das habe ich schon mir gedacht, Mensch, morgen springt der Mixed, irgendwie will er ja feiern. Es gehen so viele Glückwünsche auf ihn ein. Er muss das ja selber erstmal alles verarbeiten. Und er hat auch gesagt, er kam einfach nicht zur Ruhe, dass er dann noch eigentlich so eine Leistung abgerufen hat. Ich glaube, wenn da ein Tag Pause dazwischen gewesen wäre, wäre das Mixed-Team auch nochmal anders ausgegangen. Und
Ja.
ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles auf eigentlich. Ja, wie sagt man, positiv auch einbricht. Seine Familie war noch vor Ort und ich glaube, da sind so viele Gedanken, die einen durch den Kopf schießen und es war ja auch schon spät abends, also wo der Wettkampf dann zu Ende war. Ja, drum eben. Also auf jeden Fall, Hiller hat schon mal ja, Skisprung-Ära gerettet. Ich hoffe, dass viele jetzt durch ihn auch wieder zum Skisprung finden und dranbleiben und nicht aufgeben. Und auch die Österreicher. Ja, die stehen erstmal noch leer da, ne? Also da wird man auch gleich noch drauf kommen, aber hätte nicht viel gefehlt, hätten sie zumindest jetzt auch schon eine Medaille.
Das ist wohl wahr, ja. Wir sollten auf jeden Fall noch ein Wort zu Kasper Tomaschiak verlieren, weil du es ja auch gerade gesagt hast, Menschen, die zum Skispringen finden sollen, damit sind natürlich Athletinnen und Athleten gemeint, aber natürlich auch Fans, weil man sich ja schon ja gerade angesichts der aktuellen Saison so Sorgen machen muss um die Zukunft des polnischen Skisprings, nachdem es der alten Garde ja nun wirklich nicht gut geht. Also David Kowalski und Piotr Jura sind ja nicht mit von der Partie und das nach den Leistungen, die sie im Saisonverlauf gebracht haben, ja auch weitestgehend zu Recht. Ja, und jetzt springt er da vorne mit in seinen jungen Jahren und natürlich ist auch auf ihn wahnsinnig viel eingeprasselt. Und ja, ihr und euch da draußen stellt uns jetzt die Frage, ja, ist der Staffelstab jetzt quasi übergeben worden von doch zu Tomaszek? Der Marcel fragt sogar, glauben wir, ob er das Erbe von Mariusz und Stoch antreten kann? Große Fragen, liebe Uli.
Ich habe ja, also ich hoffe sehr, dass es irgendwie der Startschuss ist, aber einer allein macht es eben auch nicht, was ich immer sage. Und da muss nur irgendwas dazwischen kommen, dann stehen die Polen wieder dort da, wo sie sind. Und was ich eigentlich hoffe, dass sie jetzt nicht sagen, ist doch alles gut, wir haben doch Silber gewonnen. Wie vor 4 Jahren, da hat auch keiner mit uns gerechnet. Und ich glaube, dann war es da, ich komme gerade, der jetzt auch nicht dabei ist, du hast ihn gerade erwähnt.
David
Der Kroenke, glaube
Kubacki?
ich, gewonnen hat, auch überraschend dann. Oh, ich komme vielleicht drauf. Der vor 2 Jahren auch Dritter, glaube ich, im Gesamtweltcup geworden ist.
David Kubacki.
Entschuldigung, ich kam gerade nicht drauf, ja.
Ja.
Das kam ja auch ein bisschen überraschend in der Saison. Aber ich glaube, es ist eben nicht alles gut. Ich glaube, er ist ein super Talent und muss auch sagen, dass er das noch wirklich so, gerade auf einer Normalschanze, so brilliert und eigentlich noch so einen Sprung runterhaut. Ich glaube, der war im zweiten Durchgang Zweiter mit dem Sprung. Ja, deswegen ist er ja auch Verdienstbruder geworden. Aber ich hoffe, man weiß ja auch nicht, was es jetzt, wie ich immer so schön sage, mit ihm macht, mit ihm selber, wo die Reise hingeht. Aber sie haben jetzt erstmal den Erfolg, worauf sie aufbauen können, wo, glaube ich, niemand mit gerechnet hätten, dass die Polen überhaupt eine Skisprungmedaille holen. Und der Rest wird sich dann einfach zeigen. Da können wir auch nur spekulieren oder können ja auch nie in die Glaskugel schauen.
Ich finde, es passt aber schon zu ihm und seinem Wesen und auch zu seinem Sprungstil, dass es auf eher einer kleineren Schanze passiert, weil mit dem Stil und auch dem, wie er so agiert, weiß ich nicht, ob er so ein guter Skiflieger aktuell ist oder ja, ein Fliegertyp sozusagen. Das muss ich, glaube ich, erst noch entwickeln. Aber vielleicht belehrt er mich auch eines Besseren und springt auf der Großschanze auch wieder unter die Top Ten. Also von daher. Sag niemals nie, wie man so schön sagt.
Ja, und was ich nochmal auch kurz sagen möchte zu den Männern, wer sich als Nation auch richtig teuer verkauft hat, muss man sagen, sind die Schweizer so insgesamt. Also die haben wirklich einen super Wettkampf hingelegt. Da hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass die drei alle im Finale sind. Und auch wo ja auch ein bisschen vielleicht umstritten war wegen Simon Amann und so, aber auch der Felix Truns, dass er da 18er wird, sehr guter 18er und eigentlich auch nur ganz knapp hinter Andy Wellinger ist. Also die haben sich irgendwie, die Schweizer, da auch gefunden.
Der ist im Weltcup noch nie so weit vorne gewesen, also deswegen
Also hat er
auf
ja
der
eigentlich
größten
das
Bühne.
dann sehr gut bestätigt. Ich glaube, der Druck war für
Ja.
ihn jetzt auch nicht gerade klein.
Nee, also klar, es hat schon für große Wellen gesorgt, dass Amann eben nicht mitgenommen wurde, logischerweise, aber das hat der Felix auf jeden Fall mit Leistung zurückgezahlt. Und wenn wir bei dem Vornamen sind, werfen wir noch einen Blick auch auf Philipp Raimunds Teamkollegen, denn die sind logischerweise auch mitgesprungen. Andy Wellinger hattest du gerade schon erwähnt, hat selber nach dem Wettkampf gesagt, ja, ist immer noch nicht ganz da, wo er sein will, aber die Tendenz stimmt ihm zumindest positiv. Felix Hoffmann als 13. solide, würde ich sagen. Pius Paschke 23. ja gut. Liked, wer mehr erwartet hat, ehrlicherweise. Also von daher, ja, in Summe glaube ich, natürlich überstrahlt der Olympiasieg von Hille vieles, aber es war auch nicht so schlecht, wie wir es im Saisonverlauf schon mal gesehen haben.
Ja, und auch der Felix hat ja auch gestern im Mixteam und auch im Training gezeigt, wo er eigentlich auch hinspringen kann. War er vielleicht doch ein bisschen zu nervös, was ja auch keiner ihn verübeln kann, was wir ja auch schon erwähnt haben. Wir müssen mal gucken, wo ein Felix Hoffmann herkommt.
Ja.
Jetzt kannst du mich kurz korrigieren. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer Deutscher Meister war. Ich glaube, das war doch sogar der Felix Hoffmann,
Das
oder?
war er,
Wo
ja.
jeder mit Philipp, also wo jeder mit Hille gerechnet hatte, aber auf einmal Felix Hoffmann Deutscher Meister geworden ist. Und davor hat ihn, glaube ich, gar keiner so richtig auf dem Schirm gehabt. Also vielleicht die Trainer so ungefähr, aber und ich glaube auch, hätte man ihm vor einem Jahr gesagt, ey, du springst so eine Saison, du wirst hier unter Top 15 Olympische Spiele sein, du wirst beim Mixteam aufgestellt werden, springst da auch um olympische Medaillen mit. Ich glaube, das hätte er vielleicht selber gar nicht wahrgenommen mit
Im
der
Leben
Stärke, die das
nicht.
deutsche Team eigentlich hat.
Ja. Ja,
Deswegen muss man auch,
der wäre
das
schon
ist klar.
zufrieden gewesen, wenn er mal dauerhaft einen Platz im Weltcup gehabt hätte, weil das ist ihm ja bis zu dieser Saison gar nicht gelungen.
Und dass man zu Recht sich vielleicht ein bisschen Hoffnung gemacht hat, auch auf den Felix, wenn alles zusammenläuft an so einem Tag.
Ja.
Gerade nach den Trainingseinheiten, weil da war ich auch schon echt krass überrascht, wie weit er vorne mitspringt, mit was für einer Konstanz.
Ja. Ja, dann sprechen wir noch. Wir haben es oft erwähnt, jetzt wirklich über das Mixed-Team Springen, was ja eigentlich eine deutsche Domäne ist. Man könnte sagen, es hat alles mit dir angefangen, an diesem Ort in Val di Fiemme, liebe Uli, 2013 mit Bronze damals, dann bis 2023, dann, lass mich
Immer
nachrechnen,
Gold.
sechs Medaillen in Folge.
Aber immer Gold. Also wirklich, ich habe schon gesagt, ich war der Haken, dass wir Bronze gewonnen haben damals. Und da lag man ja auch lange auf Goldkurs und dazu.
Genau.
Da musste ich gestern auch ein bisschen dran denken.
Aber bei Olympia soll es irgendwie nicht sein. Über Beijing 2022 brauchen wir an der Stelle jetzt nicht mehr sprechen. Das haben wir oft genug getan. Lass uns über Milano Cortina 2026 sprechen, denn da ist das deutsche Team nur ganz, ganz knapp leer ausgegangen. 1,2 Punkte haben wir am Ende gefehlt zu Japan, das Bronze gewonnen hat. Silber ging dann an Norwegen. Ja, und in der eigenen Liga war dieses slowenische Quartett mit einem Vorsprung von 30,9 Punkten wirklich höchst verdient gewonnen. Ich hätte es nach den Einzeln ehrlicherweise nicht gedacht, aber die Faktoren, die den Ausschlag gegeben haben, haben wir ja schon angesprochen, nämlich die beiden Namen, die in der ersten und zweiten Gruppe am Start waren, Nika Vodan als Startspringerin, aber vor allem Angela Niszek, der dieses Springen, wenn es denn gestern ein Einzel bei den Männern gewesen wäre, gewonnen hätte.
Das habe ich auch schon gesehen. Der ist komplett über sich hinausgewachsen. Aber es gibt auch welche, die fühlen sich im Team wohler. Die haben dann, also manche haben mehr Druck, wie wir es, glaube ich, gestern leider bei den Deutschen gesehen haben. Und manche fühlen sich wohler, haben weniger Druck. Und vielleicht hat es den Einsprung gebraucht und er ist halt ein Teamspringer. Und, aber dass sie das so dominieren, hätte ich auch nicht gedacht. Weil ich hätte eher gedacht, bei Nika Vodan fand ich, die war für mich nicht so ein Wackelkandidat nach dem Einzelspringen und auch nach dem Training. Ich dachte, die springt da solide ihre Sprünge runter. Das wird jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Ich dachte eher, es wird am Angela Niszek. Wenn, dann scheitern. Aber eigentlich hat er es ja fast raus. Also alle, sie sind alle über sich hinausgewachsen. Fast Nika ist da wieder ein bisschen abgefallen, weil sie den ersten Meter nicht erwarten konnte, irgendwie abzuspringen. Da war sie ja so früh dran. Wir springen dann trotzdem ja 97,5. Und man hat ja auch gesehen, wie erleichtert sie nach dem Wettkampf war. Aber also das Slowenien hatte ich schon jetzt Medaillenkandidat schon, aber Gold. Also ich hatte eigentlich Norwegen getippt auf Gold, auch nach den Einzelwettkämpfen jetzt.
Ja, da ich habe es dann, ich habe das Springen im Live-Blog begleitet und dann geschrieben, dass es so ein bisschen eine Déjà-vu-Situation war für Christopher Eriksen Sundal, über den ich gezielt sprechen wollen würde. Der hatte wie im Einzel eine sehr gute Ausgangsposition nach dem ersten Durchgang und ist dann im zweiten ja nicht mehr auf dem Level gesprungen wie im ersten Durchgang. Also war er so ein bisschen auch der Knackpunkt für den weiteren Verlauf.
Aber auch der Marius Lindwig hat mich auch nicht überzeugt, wenn ich die Trainingssprünge gesehen habe. Und ich dachte schon am Einzelnen, der könnte auch der Knackpunkt sein. Eher der Marius Lindwig sogar noch, weil der mir einfach nicht gut gefallen hat. Und gestern auch, das hat mich nicht wirklich überzeugt. Wenn er so springt wie im Training, was ich eigentlich auch erwartet hätte, weil er ja eigentlich auch Drucksituationen gut kann, glaube, wäre es noch ein bisschen spannender geworden zu Platz 1. Ich glaube, die waren alle sehr erleichtert, weil ich glaube auch, Anneaudien Ström hat auch nicht mehr das ganz so, also die ist sehr gut gesprungen, aber vielleicht nicht so wie im Einzelnen, muss man sagen. Und Irina Maria Quanthal, da haben sie auch wirklich mit dem Glück gespielt, kriegt die nicht die Bonuspunkte im ersten Durchgang, wo sie runtergehen.
Ja.
Zieh mal die 4 Punkte ab, gut, dann sind sie noch Dritter, aber
Es kann ja auch ein Dämpfer für den weiteren Verlauf sein.
das kann man ja dann eh immer nicht genau, das,
Ne? Also, ja, schwierig.
ja, genau, und wie Japaner habe ich ja auch schon gesagt, die haben eigentlich. Habe ich gestern auch nicht ganz nachvollziehen können, warum sie beim Reniger Ido runtergehen. Die hatten ja den Vorsprung. Und ich wäre da nie runtergegangen als Trainer, weil hab ich ja vorhin zu dir gesagt, eigentlich haben sie gestern Silber verschenkt und Bronze fast verloren mit der Aktion.
Ja, ist schon ein sehr gewagtes Spiel mit dem Feuer gewesen, so gesehen. Hat dieses Psychospielchen, was ja dann irgendwie auch so ein bisschen mitschwingt, was ja Andy Wiedhölzl für die Österreicher begonnen hatte mit der Verkürzung für Stefan Embacher und wo Stefan Holmgacher dann für Philipp Raimund dran geblieben ist, schon so seine Wirkung gezeigt. Aber es kam halt auch so ein bisschen zu spät, gerade aus deutscher Sicht, weil halt auch der erste Durchgang in Summe von allen nicht gut genug gewesen ist. Und das haben sie schlussendlich auch alle eingeräumt. Es hat ja, da haben wir die Medaille eigentlich schon liegen lassen. Wenn du nach dem ersten Durchgang in der besseren Ausgangsposition bist und nicht erst 25 Punkte aufholen musst, was sie ja fast noch geschafft hätten, wäre auch da ein Edelmetall drin gewesen, vielleicht sogar Silber.
Also ich muss mal ehrlich sagen, gerade von Platz 5 bis Platz 2, da hätte eine Kleinigkeit bei irgendjemandem nur ein bisschen anders sein müssen. Da rede ich nicht mal von vielen. Da hätte es ein ganz anderes Podest gegeben. Also das war wirklich bei denen, man hätte genauso Österreich noch auf Platz Bronze werfen können. Also
ja.
Muss man auch sagen, da muss ich sagen, da ist ja der Jan Hörl wirklich sehr, sehr gut gesprungen. Aber im ersten auch nicht ganz so. Der hat es eher im zweiten wieder glänzen lassen. Und auch die Julia Möberer, ich glaube, der kann man auch nichts vorwerfen. Die war nervös, ist doch klar, die wusste auch, das ist ja immer das Schwierige, das hatte ich ja im Predazzo auch, ich wusste, wenn es heute, liegt es eher an mir, wenn wir vielleicht keine Medaille machen oder ganz vorne mitspringen. Das ist mir auch so eine Situation, die musst du erstmal bestehen, wenn du weißt, du bist vielleicht der Wackelkandidatenteam, aber andererseits muss man sich auch mal sagen, es gibt ja auch niemand Besseres, also, aber so sieht, ja. Denkt man in dem Moment nicht. Und ich war ja eigentlich überrascht, was sie für einen zweiten Sprung hinlegt, muss ich ja wirklich mal sagen. Und da hat ja, glaube ich, auch die Luke mehr Fahrt gut getan, der Mühlbauer, Julia. Hm. Das würde ich ja insgesamt mal kritisieren. Also man hätte insgesamt den Frauen mal ein bisschen mehr Fahrt geben können. Das hat mich schon wieder innerlich sehr aufgeregt. Landung hin oder her. Und ich glaube, das hätte dem ganzen, gerade auch Mix-Wettbewerb, noch mal ein bisschen besser getan. Genau, und bei den Österreichern genauso. Auch alle nicht so im Ersten vielleicht das, was sie wirklich können. Und ich denke auch am meisten, glaube ich, im deutschen Team wird sich Selina ärgern. Ohne ihr das jetzt vorzuwerfen. Sie einfach die Lockerheit gefehlt. Wollte vielleicht auch zu viel, hat auch gemerkt, sie, so richtig kommt sie nicht ganz so mit der Schanze klar. Und ich glaube, sie hat eigentlich ihren schlechtesten Sprungleiter gemacht.
Im ersten
Das passiert.
Durchgang, ja.
Das soll kein Vorbild. Das, ja, man gewinnt als Team, man verliert als Team, aber springt sie einen Meter weiter, haben sie Bronze, ohne dass sie groß hexen müssen. Und ich glaube, das hat man ja auch angesehen, wie sie sich nach dem Wettkampf gefühlt hat. Und ja, es soll dann dem Tag nicht sein. Aber vielleicht, ich denke auch, das macht sie vielleicht sogar stärker für die nächsten großen Ereignisse, die noch, denke ich, in ihrer Karriere folgen werden.
Da gehe ich auch fest von aus. Und ich meine, es spricht ja auch für sie, dass sie, also sie hat es nicht direkt gesagt, aber man hat ja schon auch angemerkt, dass es irgendwo mitschwingt, dass sie diese Schuld, wenn man das Wort benutzen möchte, so auf sich lädt. Das zeigt ja, was sie für eine Athletin ist und wie groß der Wille nach diesem Edelmetall einfach war. Aber
der war vielleicht genau einen Tick zu groß an dem Tag, denke ich.
Genau.
Und, weil sie auch wussten, die Chance im Mixteam, das muss man auch mal sagen, gerade jetzt noch bei den Olympischen Spielen, wo es auch nicht mehr dieses klassische Teamspringen gibt und gerade auch für die Frauen, das ist, wenn ich nicht dort noch eine Medaille gewinne, wann denn passt sonst noch? Also auch für eine Agnes Reisch oder auch gerade in dem norwegischen Team, da ist doch am höchsten noch die Chance, dass ich vielleicht eine Medaille, wirklich eine Medaille mit nach Hause nehmen kann. Und auch der Hille, der war einfach auch im ersten so früh dran. Und im zweiten hat er sich wieder komplett gesettelt. Und da muss ich sagen, Chapeau, was er im zweiten nochmal runtergerissen hat, dass er wirklich da auch diese Weite, gerade auch nach dem ersten Sprung, dann nochmal so zeigt. Und da hat er eigentlich auch wieder gezeigt, warum er Olympiasieger geworden ist. Und bei den Zweien kann ich es auch verstehen, dass die Coaches runtergegangen sind, weil die wussten, die müssen jetzt runtergehen und alles riskieren, dass sie noch mitspringen können um eine Medaille. Habe ich ja schon erwähnt, bei Nicole Lorraine habe ich es nicht ganz so nachvollzogen und es wäre auch wirklich, also fast ganz schön schief gegangen für die Japaner.
Ja, aber schön für das Team, dass es auch geschafft hat, weil also auf dem Silbertablett lag es ja jetzt auch nicht. Also klar, Nozomi Maruyama, über deren Saison braucht man sich nicht drüber unterhalten. Das passt total rein, dass sie jetzt in zwei Wettbewerben zweimal Edelmetall geholt hat. Ryoyo Kobayashi, sage ich weiterhin, aus dem Kerl werde ich nicht schlau. Ich fand ihn jetzt auch nicht besonders stark auf der Schanze. Und für mich war Sara Takanashi eigentlich auch keine, wo ich sage, die muss aber unbedingt ihre zweite Olympiamedaille holen. Jetzt aber dann reicht es in so einem verrückten Wettkampf halt eben. Ist auch schön.
Aber du hast auch bei der Sara Takanashi gesehen, wie erleichtert die war nach ihrem
Sprung. Ja, klar,
weil
natürlich.
Weil sie wusste auch, sie ist ein bisschen das Hündlein. Und ich muss sagen, die ist wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut springt, bin ich ehrlich. Also sie hat wirklich den Druck auch standgehalten mit der Form, die sie hat. Und hat sich da wirklich, finde ich, trotzdem teuer verkauft. Und eigentlich hat es ja fast der Ryoyo weggeschmissen für die Japaner, muss man ja auch mal sagen. Das hätte ja auch keiner vor ein paar Wochen noch gedacht, dass es wirklich an ihm hängen wird. Und wenn wir auch gesehen haben, wie er im Training war, dass er überhaupt im Einzelnen dann noch, ich glaube, Platz 7 oder Platz 8 erreicht hat, das war ja schon fast, also wenn er so ein Training anfängt und sich dann nochmal so steigern kann. Aber es war auch irgendwie, wie du sagst, auch der ganze Sprungstil, wie wenn so ein bisschen Leben fehlt. Und da sprechen wir auf einem sehr hohen Niveau, also davon mal abgesehen. Ne?
Ja.
Und ich glaube, da hat er gestern noch Eigentlich habe ich gedacht, wenn scheitert es auch an ihnen, dass sie keine Medaille gewinnen. Und ich glaube, da waren beide das. Also die waren ja mittendrin, das Sandwich von den Japanern. Ich
Ja.
glaube, beide sehr erleichtert. Und es hat mir auch richtig, wie die Sarah Takanashi sich gefreut hat. Sie zeigt jetzt auch nicht so viel Emotion,
Das stimmt,
dass
ja.
sie gelacht hat und so, auch nach dem ersten Sprung und so, da hast du schon gemerkt, wie groß der Druck war. Ich glaube auch gerade eben das, was vor Jahren passiert haben. Die wollten eben was gut machen.
Ja, und sie natürlich gerade besonders, weil sie damals diejenige war, die disqualifiziert wurde und sich das, glaube ich, vielleicht sogar bis gestern nie so richtig verziehen hat. Das schwingt ja dann auch immer
Ich
mit
glaube,
in
das
der
verzeiht sie
japanischen
sich nie.
Kultur.
Also, ich glaube,
Ja.
das wird immer mitschwingen. Aber
Jetzt ist
was
es zumindest ein
sie.
Happy End in der Hinsicht.
Genau, was muss man ihr ja auch irgendwo. Sie war ja nicht die Einzige. Also, wenn sie jetzt
Genau.
die Einzige an dem ganzen Tag damals gewesen wäre,
Ja.
das war ja eh alles. Naja, müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Trauriges Spiel.
Ja.
Ja, und die Österreicher, wie ich es vorhin schon gesagt habe, immer noch keine Medaille. Aber ganz, also gerade bei den Männern, muss ich sagen, waren sie weit weg. Gut. Hat der Embarrer vielleicht ein bisschen mehr. Erfahrung ist ein bisschen lockerer, springt da auch mit. Also sie sind nicht so weit weg, wie es jetzt aussieht, aber Österreich noch keine Medaille. Ich glaube, das hätten auch die wenigsten gedacht.
Also in der Medienlandschaft ist hinlänglich von Enttäuschung zu lesen. Da sind die österreichischen Medien natürlich auch in gewisser Weise gnadenlos. Wie nicht anders zu erwarten bei einer Skination. Aber es mindert natürlich auch den Druck hinsichtlich der Großschanzenentscheidungen nicht. Ja, da sind auf jeden Fall alle Augen gerichtet auf die Österreicher. Was ich noch als Abschluss zum Mixteam sagen wollte, es war ja in jedem Teil des Feldes irgendwo spannend. Also schon im ersten Durchgang die Frage, wer schafft es denn überhaupt in
Ja.
den zweiten, weil es da viele Bewerber gab, jetzt bis auf das rumänische Team. Sorry an die Rumänen-Fans da draußen, weil die waren dann schon ziemlich, ziemlich weit weg. Aber Polen, Italien, Frankreich plus die drei, die es dann doch noch in den zweiten Durchgang geschafft haben, die haben sich ja wirklich drum gekloppt, im besten Sinne. Das war wirklich sehr, sehr spannend mit anzusehen. Und dann auch die Frage, wie geht es denn dann im zweiten Durchgang aus auf den drei Plätzen, wo Finnland dann mit der nordischen Kombinierin Hitta Hirvonen das Rennen für sich entschieden hat und mit einem überragenden Vilho Palosaari, also auch das eine sehr positive Erscheinung bei diesen Olympischen Spielen, vor den USA und auf Platz 8. China, unsere chinesischen Freunde mit ebenfalls einem nordischen Kombinierer als Schlussspringer. Das alleine schon eine sehr, sehr große Leistung, dass sie es im zweiten Durchgang geschafft haben. Auch mit punktuell, wie ich finde, sehr, sehr starken Sprüngen, zum Beispiel von Song Chi-Wu oder aber natürlich von unserer Freundin Zheng Ping. Auch wenn ich da sagen muss, die hat im Saisonverlauf schon mal bessere Landungen gezeigt als jetzt hier in Predazzo.
Und da wollte ich noch sagen, die Finnen sind jetzt starker Sechster geworden. Die wären aber nach dem ersten Durchgang auch fast draußen gewesen. Da hat es um
Ja, stimmt.
0,6 Punkte nicht gereicht, dass die, da wären nicht die Franzosen drinne gewesen. Also sieht man mal, was der zweite Durchgang die Finnen da nochmal draufgelegt haben. Wie gesagt, die wären fast ausgeschieden. Da waren nicht die Chinesen der Wackelkontakt, Kandidat. Ja, der Wackelkontakt. Ja, warum Wackelkontakt? Nee, der Wackelkandidat, sondern eigentlich die Finnen wären was. Und das wäre schon eine große Überraschung gewesen. Aber die haben sich
Ja.
wirklich gut ge im zweiten gut berappelt nochmal. Und ja, muss man trotzdem sagen, ist auch schon trotzdem für die Finnen mehr als ein Achtungserfolg, weil so richtig hatten sie ja auch, sie waren zwar mal beim Mixteam dabei, aber es hat nie so richtig, glaube ich, funktioniert. Und dass sie jetzt damit Platz 6 abschließen, müsste man jetzt, hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vorher so gerechnet. Wenn man jetzt auch letzte Saison sieht, hätte man eher die Franzosen gesagt. Wie gesagt, ja, 0,6 Punkte. Allgemein, wenn ich sage 0,6 Punkte, was ist das nach 4 Sprüngen oder 1,2 Punkte wie jetzt die Deutschen nach 8 Sprüngen? Das kann
Ja,
man gar
das
nicht
ist eine
errechnen, gar nicht sagen,
Winzigkeit.
was ja
Ja.
ein Plus, ein Fähnchen ein bisschen schräger ist, vielleicht der eine Pluspunkt mehr oder
Ja.
so. Das,
Ja.
also sieht man mal, wie knapp das war und deswegen hat es ja auch so viel Spaß wieder gemacht, würde ich sagen.
Ja. Auch dem italienischen Team hätte man es bei dem Heimspiel logischerweise gegönnt, weil das muss man schon sagen, was da auch an Zuschauerinteresse ist. Sicherlich auch deren Unterstützer. Das ist wirklich schon ja, sehr, sehr. Sehr, sehr cool. Ich finde, sie haben auch ein spannendes Quartett, was, wenn alles zusammenkommt, halt auch hätte Sechster werden können in so einem Wettkampf. Also, ja.
Sie haben sich nicht
Bin
schlecht verkauft, muss man auch
auf jeden
sagen. Dafür,
Fall,
dass sie
ja.
auch gerade beim Frauenbereich viele Verletzungen hatten oder haben, haben sie sich trotzdem gut verkauft. Das muss man schon
Ja.
mal sagen. Und es kommen eben nur 8 Teams weiter, es gibt eben nur 3 Medaillen. Und das ist
Ja.
doch eigentlich schön für die Sportler zu sehen, wie viele Teams es dann doch mittlerweile gibt, die wirklich ernsthaft um Medaillen springen können, beziehungsweise es dann auch da hinten knapp machen. Und nochmal kurz zu Slowenien. Ich glaube, jetzt hat in der Familie Priozier eine olympische Medaille.
Jetzt, ja, jetzt dürfen sie alle wieder zu Hause über die Türschwelle gehen, ja. Ein
Nein, aber die
Glück.
Nika hat ja auch ein gutes Interview gesagt. Anscheinend, dass die
Ja.
Eltern nie Druck gemacht haben und sie unterstützt haben. Und
Ja.
also das ist schon eine Geschichte. Also wenn das mal einer gesagt hätte vor 10 Jahren, das hätte ja keiner geglaubt.
Nee. Ach, es wäre schon irgendwie auch eine skisprungromantische Geschichte geradezu gewesen, wenn es tatsächlich ein rein preußisches Mixteam mal gegeben hätte. Das
Ja, Peter und
fehlt der
Sene, die haben
Geschichte.
einfach zu früh aufgehört.
Ja, das fehlt der
Die sind
Geschichte des
schuld.
Skisprings noch,
Nein,
ja.
aber schon, also ja, dass überhaupt Geschwister zusammenspringen. Ich glaube, der Peter war ja damals auch mit Sene Prioz in der Mannschaft. Kannst du auch nicht gerne auch. Also es ist ja schon was sehr Besonderes. Und dass die zwei zusammen waren und jetzt die zwei zusammen sind, also dass keiner irgendwie
Ja.
doppelt vertreten war. Ja, also wir müssen irgendwann, Luis, die Statistik nochmal aufmachen, wie viele Medaillen die Prioz-Familie zu Slowenien beigetragen hat.
Ja, der Lugi hat uns ja mal was geschickt.
Aber das
Das
müsste
machen
man
wir dann
nochmal
mal in der
gucken,
ruhigen
wie die
Minute.
Medaillen da gerade im Team gezählt worden sind.
Ja. Naja, vor
Ja.
allem das große Ereignis läuft ja jetzt gerade noch. Ich finde, das ist was, was wir nach der Saison mal
Habe ich ja
beleuchten können.
gesagt, aber es
Ja.
ist halt wieder eine Medaille. Zwei
Ja.
Medaillen sind es ja mittlerweile schon wieder dazugekommen. Und
Ja, das stimmt natürlich.
Paradedisziplin kommt ja eigentlich noch vom Domen Prioz vor allem. Und ich glaube auch, dass die Nika Prioz sich vielleicht ein bisschen leichter tut und dass jetzt vielleicht auch mal der, also ich hoffe, dass sie sich selber jetzt den Druck mal ein bisschen rausnimmt. Ich meine, sie hat zwei Medaillen gewonnen.
Ja.
Also bis jetzt 100% Ausbeute, wenn du es so willst, pro Wettkampf. Also ja, wie, guck mal, die Österreicher haben noch gar keine und die sind auch nicht schlecht.
Ja. Ja, Paradedisziplin hast du gerade angesprochen. Ich finde, damit können wir auch den Schwenk rüber machen, denn es geht jetzt in den nächsten Tagen auf die Großschanze, logischerweise noch mit den beiden Einzelentscheidungen, nämlich am 14. und 15. Das sind Samstag und Sonntag. Jeweils um 18:45 Uhr zur besten Sendezeit, könnte man fast schon sagen. Und dann am Montag steht um 19 Uhr noch das Superteam auf dem Programm. Wir haben natürlich noch unsere ominösen Tipps von vor Olympia auf dem Zettel. Soll ich die jetzt noch rauskramen oder wollen wir so tun, als hätte es die nie gegeben?
Wir tippen einfach nochmal, wenn mal das Training, wie ich immer sage, gelaufen ist. Nee, du, ich glaube, also kannst du, oder du kannst es sagen, wenn es dann stattgefunden hat, wer wen als Sieger getippt hat, sonst war es vielleicht auch ein bisschen viel. Ich glaube, Leon
Okay,
Prioz
dann.
war ja eh bei vielen ganz oben auf.
Domen Preuz ist bei allen auf Platz 1 gewesen, außer bei Tobi. Der hat Jan Hörl als Olympiasieger getippt.
Ich würde ihn ja irgendwo gönnen, aber ich glaube, da fehlt gerade die Form ein bisschen. Also
Man darf nicht
für
auf
das
Jan
ganz
Hörl
Große.
tippen. Man darf nicht auf Jan Hörl tippen, habe ich jetzt gelernt. Ja,
Dann macht das genau.
genau. Das ist quasi der umgekehrte Jinx, wenn man so will.
Also auch super Team. Also ich finde das, auch wenn wir jetzt sagen, die Slowenen waren gestern bockstark, Große ist dann doch nochmal auch was schon anderes. Und ich weiß überhaupt nicht, wie harmonisch die ist, wie die funktioniert, bin ich ehrlich. Da bin ich sehr gespannt, wie die Teams sich da finden werden.
Ja, genauere Daten haben wir jetzt logischerweise auch nicht, weil auch an der Schanze ist ja seit dem Sommer Grand Prix noch mal ein bisschen was gemacht worden. Das heißt, so die, also selbst Andreas Wellinger, der ja bei diesen offenen italienischen Meisterschaften dabei war, kennt die Schanze nicht, weil dort nur auf der Normalschanze gesprungen worden ist. Also das werden, glaube ich, die spannendsten Trainingseinheiten der ganzen Saison dann jetzt in den nächsten Tagen, die da so anstehen.
Und man muss auch sagen, wenn man jetzt mal von dem Stand ausgeht, sind doch sehr viele Nationen, die dann doch zwei sehr gute Springer gerade beieinander haben, was man vielleicht vor 1, 2 Wochen auch noch nicht so gedacht hätten.
Ja, total. Wir haben die Slowenen, wir haben die Japaner, wir haben die Norweger, wir haben die Österreicher. Wenn es gut läuft, auch die Deutschen. Also haben wir da
Ich
wieder
denke
fünf
schon, ja.
Nationen, die sich um drei Medaillen kloppen.
Dass mal die
Oder
Finnen
aber
noch
es werden
einen
auch
guten
da wieder
Tag
vier
haben. Guck mal,
vergeben.
die Finnen haben uns auch überrascht beim Skifliegen. Jetzt brauchen sie nur zwei.
Ja.
Ja, und bei den Frauen auch Großschanze gibt es auf jeden Fall mehr als nur drei Kandidaten für die Medaillen.
Ach, da freue ich mich. Da freue ich mich jetzt wirklich schon drauf. Das wird sehr, 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 sehr spannend und kaum zu glauben. Aber war selbst nach diesem Montag, wo die Wettkämpfe ja dann sind, haben wir immer noch 6 Olympiatage. Also obwohl jetzt schon so viel passiert ist, wie wir auch im Vorgespräch schon hatten, auch in anderen Sportarten, über das man sich stundenlang unterhalten könnte, es kommt noch sehr, sehr viel auch.
Ja, aber das Skispringen haben sie echt schnell durchgezogen. Also so ist es schön, weil es hintereinander wegkommt und wir gar nicht lange warten müssen, bis wieder in 3 Tagen ist. Das ist der nächste Wettkampf und die haben
Nee.
wirklich sehr gute Sendezeiten. Das muss ich wirklich mal sagen. Also
Nee. Ja.
auch als Familie sehr freundlich gestaltet, dass ich alles tun konnte, arbeitsmäßig. Ja, da glaube ich, können sich diesmal die Springer, Springerinnen nicht beschweren.
Das würde ich auch mal behaupten. Und ich glaube, in dem Sinne können wir auch sagen, ja, wir freuen uns auf die Wettkämpfe. Wir freuen uns natürlich auch auf die nächste Flugshow-Folge, die heute in einer Woche dann veröffentlicht werden wird. Also auch wieder am Mittwoch mit 2 Tagen Abstand zum Superteam. Passt perfekt in meinen Zeitplan. Und ja, ich hoffe, die wird genauso kurzweilig und unterhaltsam wie die heutige. Von daher würde ich sagen, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, liebe Uli, sage ich recht vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ja, es hat mich gefreut. Gerne auch an die draußen. Stellt noch Fragen, wenn euch was einfällt oder euch auffällt. Und ich hoffe einfach, dass es genauso schöne Wettkämpfe werden bei den Springern und Springerinnen, die wir es jetzt erlebt haben und dass wir genauso wieder sagen können, die Besten haben eben gewonnen.
So soll's sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Viel Spaß mit den Wettkämpfen und fliegt, soweit es geht.